Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin die Lisa, bei mir der Manu.
Guten Morgen.
Jetzt bin ich selber.
Ich bin der Daniel.
Genau. Ihr könnt die Stimmen eh nicht zuordnen, deswegen heute wildes Tohuwabohu. Guten Morgen zusammen. Lisa, du bist von eGames Media und warst jetzt schon einige Male zu Gast, auch unter anderem bei ähnlichen Spielen wie dem heutigen.
Genau, ich war bei der ersten Episode mit dabei, weil wir das zusammen gespielt hatten.
Genau, deswegen ähnlich. Und die Rede ist von, hallo Daniel übrigens.
Hallo, du hast mich doch schon, du bist doch der Daniel.
Ach ja.
Verstehe. Nee, ich bin Daniel.
Ach so.
Sind wir nicht alle ein bisschen Daniel?
Hoffentlich nicht.
Nee, das wäre furchtbar.
Der Twitter würde explodieren.
Dann würde ich mich den ganzen Tag selber korrigieren. Im Endeffekt bin es eh alles ich. Ich mache eure Stimmen nur nach. Euch gibt's doch gar nicht. Hat man uns drei schon mal in einem Raum gesehen?
Fragt euch mal, warum.
Ja, denkt mal drüber nach. Ja.
Lisa, aber wir haben uns in einem Raum gesehen. Wir waren nämlich in Hamburg bei der ersten Episode von diesem wunderbaren Spiel. Und wir waren danach recht verzückt und haben uns, glaube ich, beide auch sehr gefreut auf den zweiten Teil von
Life is Strange.
Genau. Und Daniel, du bist jetzt auch inzwischen eingestiegen. Deswegen fass doch mal vielleicht kurz zusammen, was Life is Strange ist für die Leute, die erste Episode jetzt nicht gehört haben.
Richtig, also ich bin mehr oder weniger dann erst danach, also das heißt danach, ich habe es dann halt zum Release gespielt, weil ihr habt es ja ein paar Tage, Wochen oder sowas vorher schon gespielt. Und ich habe es dann nachgeholt und war ähnlich angetan wie ihr. Life is Strange ist im Prinzip der Versuch von Don't Not Entertainment, die Remember Me-Macher, jetzt so ein bisschen diese Telltale-Formel zu kopieren, aber dem trotzdem irgendwie einen eigenen Spin zu geben. Und es geht darum, dass man eine Coming-of-Age-Story spielt von einem jungen Mädchen, was auf ein Kunstcollege geht. In Oregon ist es, glaube ich, ne?
Ja. Ich weiß nur, dass die Stadt Arcadia Bay heißt.
Ja, okay, aber das Bundesstaat habe ich auch nicht mitbekommen. Nee.
Okay, ich glaube, sorry, aber gut, wurscht. Aber und dort.
Zach Breathland habe ich es letztes Mal genannt.
Ja, das trifft auch ungefähr. Und dort ist der also sie kommt ursprünglich von da, war dann lange in Seattle und ist dann dort zurückgekommen, weil dieses College wohl sehr renommiert ist für Fotografie, Kunst und ähnliche Ausdrucksformen. Und weil sie begeisterte Fotografin ist, kehrt sie dahin zurück und stellt dann eben etwas sehr Merkwürdiges fest, nämlich, und das ist jetzt sehr abgekürzt, dass sie die Zeit zurückspulen kann und offenbar den Verlauf der Geschichte so beeinflussen kann. Und das ist in der ersten Episode gleich mit einem riesen Knall, sag ich mal, wird das eingeführt. Nämlich sie beobachtet einen Mord und dieser Mord, den sie beobachtet, der schockt sie so, dass er offenbar in ihr diese Fähigkeit auslöst oder triggert, dass sie das jetzt kann. Und sie spult dann die Zeit zurück und kann dann eben versuchen, weil sie weiß, was gleich passiert, das zu beeinflussen und dann eben dem ganzen Verlauf der Geschichte eine andere Wendung zu geben. Und sie schafft es in der ersten Episode, diesen Mord, den sie beobachtet, eben zu verhindern weil sie die Zeit zurückgespielt hat. Und jetzt, wenn ich ganz kurz noch mein Fazit zur ersten Episode irgendwie sagen darf, weil das war ja damals, war ich ja im Cast nicht dabei. Mir hat das sehr gut gefallen, weil es war so wie ein guter Pilot einer Serie. Ich glaube, das habt ihr, glaube ich, auch im Cast so gesagt. Mhm. Es werden die Charaktere dargelegt, du kriegst das ganze Setting, also ein klassisches Exposé, aber es gibt ganz viel so düstere Andeutungen und auch so Foreshadowing im Sinne von oh fuck, da kommt jetzt irgendwie so ein Wirbelsturm und ist das alles nur ein düsterer Traum oder kann sie dadurch schon die Zukunft sehen? Es wird ganz viel angedeutet, wo man sich dann denkt, oh krass, ich will da wissen, wie das weitergeht. Also wie so eine gute Serie, wo man dann irgendwie dranbleiben will und auch mit einem schönen What the fuck Cliffhanger am Ende, wo du also wirklich so in der letzten Einstellung, die sogar nach dem Abspann noch kommt, dir denkst, ho, krass, was ist denn jetzt los? Und was mir auch sehr gut gefallen hat, war, aber da werden wir jetzt, glaube ich, auch gleich in der zweiten Episode noch dazu kommen, die Charaktere sind da alle nie irgendwie eindimensional. Also wenn wir an den Wachmann denkt, der kommt am Anfang sehr böse rüber. Und man denkt, oh, das ist so dieser knallharte Schulwachmann, der irgendwie die Schüler die ganze Zeit verdächtigt und irgendwie erscheinbar auch sich dafür ausspricht, dass da irgendwie Videoüberwachung eingeführt wird an dieser Schule. Und der ist sehr unsympathisch und sehr böse. Und dann stellt man eben auch fest, dass das der Vater ist, der besten Freundin von Max, der Hauptfigur. Und auch dort ist er irgendwie, verhält er sich sehr böse. Und dann stellt man aber fest, oh, okay, aber der steht auch irgendwie unter Stress. Und der will das auch eigentlich gar nicht, dass er so mit der Chloe, der Freundin, umgeht. Und oh, der war offenbar im Krieg, also ist Ex-Soldat. Und der hat offenbar Anzeichen dieser, wie heißt diese, posttraumatische Stress.
Posttraumatische ich weiß es auch nicht mehr.
Post-PTSD heißt es, glaube ich. Post-Traumatic Stress Disorder oder Syndrome, so, aber ich weiß nicht. Oder Syndrome, ja. Ich weiß aber nicht, wie es im Deutschen heißt. Und also du merkst halt, okay, diese Charaktere, der ist jetzt nicht einfach nur der Abziehbild, so dieses, okay, das ist der böse Wachmann, der ist halt böse, sondern du stellst dann fest eben, oh, die Charaktere sind gar nicht so eindimensional, sondern eigentlich hat jeder so eine zweite Ebene. Und auch die Chloe hat mir da sehr gut gefallen, weil sie eben so diese all-defying Rock-Göre ist, sag ich jetzt mal. Also sie ist halt so gegen Autorität und haut jedem irgendwie einen Spruch um die Ohren und ist halt so, ja, anti-autoritär. Und dann stellst du aber fest im weiteren Verlauf der Geschichte, oh, die ist aber eigentlich auch irgendwie sehr verletzlich und sehr, sehnt sich nach Zuneigung und sehnt sich nach einem, ja, irgendwie nach einer ordentlichen Familie, weil, wie gesagt, dieser Vater ist ja eigentlich nur ihr Stiefvater und irgendwie die Charaktere gewinnen da alle deutlich an Tiefe und das hat mir alles sehr gut gefallen und ich fand das eben deswegen mit eins, was ihr auch gesagt habt, erzählerisch top.
Ganz kurz Einwurf, wir werden natürlich ganz viel spoilern jetzt über die zweite Episode, wer jetzt noch mal ein bisschen, wer es noch nicht gespielt hat, vielleicht noch mal die erste Episode hören mit Lisa und Con und mir, da geht's auch mehr drum, was das ganze Spiel überhaupt für ein Setting hat, was Daniel jetzt kurz zusammengefasst hat, aber wir tauchen jetzt schon auch ein in die Geschichte
in Anführungsstrichen.
Und in die Entscheidungen, ja. Also nur als kurze Vorwarnung, wobei das aber bei dem Spiel, da es so viele verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten gibt und im Unterschied zu den Telltale-Spielen man ja auch immer alles ausprobieren kann, finde ich, ist es gar nicht so Spoiler-Territorium gefährlich, weil man sowieso seine eigene Geschichte formt und da sowieso mehrere Varianten sieht, oder Lisa?
Ja, auf jeden Fall mehr, auf jeden Fall doller gefühlt als bei Telltale. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Entscheidungen, die man trifft, deutlich mehr Auswirkungen haben und die auch unterschiedlichere Storyverläufe haben dadurch.
Ja. Wie hat dir denn die Episode 2 jetzt so gefallen vom im Vergleich zum ersten? Also was ging es da für dich nahtlos ineinander über oder ging es dir so wie Daniel und mir, dass man jetzt so das Gefühl hat, ah geil, die Charaktere kriegen jetzt auch noch so eine weitere Tiefe?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass man die Charaktere mehr kennengelernt hat. Am Anfang hatte ich halt noch so ein bisschen das Gefühl, dass sie so die Gefahr haben, so ein bisschen in die Klischee-Richtung abzudriften. Also das Rockermädchen und das schüchterne Mädchen, was so gerne Fotos macht und natürlich kurze braune Haare hat und was man halt so kennt und der böse Stiefonkel. Aber dadurch, dass man die jetzt ein bisschen mehr kennengelernt hat, haben die halt ein bisschen mehr Tiefe bekommen, vor allem Chloe. Weil man merkt halt, dass sie halt richtig krasse Verlustängste hat, finde ich, weil irgendwie ihre Freundin ist früher weggezogen, jetzt hat sie noch ihre andere Freundin, das Mädchen, was verloren, was vermisst ist, ist ja auch abhanden gekommen und man merkt so, dass sie sich halt an das hängt, was sie jetzt kennt und sie hat halt auf jeden Fall, sie ist halt nicht nur mehr diese böse Rockerin, die gegen alles ist, sondern sie hat halt deutlich mehr Tiefe bekommen.
Ja, und auch nicht nur die coole, antiautoritäre, beste Freundin, die man sich wünscht, so.
Ja.
Sondern
das ich böse finde, Mädchen, mit dem man rauchen kann.
Ja, eben, aber es ist eben nicht nur diese coole Seite, sondern ich finde, dadurch, dass sich das Spiel auch so schön Zeit lässt, so diese Alltagssituationen laufen zu lassen. Also es gibt ganz viele Szenen, wo man auch wirklich banale Dinge macht oder einfach auch mal nur 3 Minuten Bus fährt und so. Ich finde, das Spiel lässt von der Dramaturgie auch eben diese Zeit, dass man Chloe auch eben mit ihr im Restaurant sie kennenlernt, von der anderen Seite auch mal so im Alltag. Und dann schwingt aber auch immer so dieses mit, Chloe ist halt nicht nur cool, sondern die ist auch schon ein ganz schön kaputter Charakter so, also das kann jederzeit umkippen und sie kann völlig austicken. Also so, als ich Max gespielt habe, habe ich immer gedacht so, okay, also ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das so clever ist, mit ihr hier auf dieser auf diesem Schrottplatz mit einer Knarre rumzufuchteln. Ob das so eine gute Idee ist, ich will zwar ihre beste Freundin jetzt irgendwie sein und für sie da sein, aber es schwingt auch immer so ein bisschen Gefahr mit. Also so wie was Daniel gesagt hat, dass diese bösen Klischee-Charakter wie eben dieser Stiefvater dann langsam so positive Seiten gewinnen, kriegen halt auch so coole, positive Charaktere wie Chloe dann auch eben so Schattenseiten dazu, wo man dann so das Gefühl kriegt, okay, man muss schon echt irgendwie aufpassen, wem man was sagt und wie man mit den Leuten agiert.
Ich fand, in einer Szene wurde das sehr deutlich, wo man, da verlässt man gerade das Diner und Kate ruft einen an. Und man hat halt die Entscheidung, gehe ich jetzt ans Telefon oder lasse ich das Telefon links liegen und gehe mit Chloe los. Und Chloe ist ja wirklich beleidigt, wenn man ans Telefon geht.
Und hält dir das auch ständig vor, so, ja?
Ja, ich bin halt ans Telefon gegangen, weil ich dachte so, jetzt reiß dich mal zusammen. Also ich würde halt auch im richtigen Leben mal eben kurz ans Telefon gehen. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich nicht mit den Leuten unterwegs sein will, mit denen ich dann da unterwegs bin.
Und es ist dann auch so schön Teenage-Angst, dass sie dann eben halt echt stinksauer ist, weil ihre Freundin irgendwie mit einer anderen Freundin jetzt telefoniert. Das ist hat irgendwie total gut funktioniert, dass eben diese Entscheidungen, so banale Entscheidungen, wie gehe ich ins Telefon oder nicht, auch eine Tragweite in diesem Teenage-Universum irgendwie haben können und dass es nicht so auf Leben und Tod immer gleich die Entscheidungen sein müssen.
Ja, vor allem Kate ruft ja nicht ohne Grund an. Der geht's ja auch echt nicht, also die will ja nicht übers Wetter reden, der geht's ja wirklich schlecht gerade und deswegen fand ich es sehr wichtig, da ans Telefon zu gehen. Mhm.
Ja, gerade deswegen finde ich auch so Entscheidungen in Life is Strange immer so schwer, weil man eben nicht sagen kann, okay, das ist jetzt der böse Wachmann und der ist durch und durch böse und deswegen werde ich den auf jeden Fall verpetzen. Sondern man merkt dann irgendwie, oh, der hat aber eigentlich auch irgendwie seine positiven Seiten, wie du sagst, Manu, und steht irgendwie auch unter Stress und ich will den jetzt auch nicht unbedingt irgendwie ausliefern oder so. Und vielleicht braucht der ja auch Hilfe oder also deswegen fällt es mir da immer extrem schwer, irgendwie Entscheidungen zu treffen, weil ich mir gerade in Life is Strange auch immer denke, eigentlich gibt's keine guten und schlechten Entscheidungen, sondern es ist einfach eine Entscheidung und jede Entscheidung hat gute und schlechte Nebeneffekte und Ergebnisse, die aus dieser Entscheidung dann herrühren.
Omelette oder Waffeln?
Waffeln natürlich.
Nein, Waffeln, Omelette natürlich.
Bacon. Echt, okay.
Fand ich die Entscheidung, welcher dein Lieblings-Zeitreisefilm war. Die Entscheidung musste man am Anfang irgendwann fällen in der Unterhaltung. Die Entscheidung fand ich viel, viel wichtiger.
Also diese popkulturellen Anspielungen sind auch schon wirklich nett. Also das zeichnet schon auch einen, finde ich, ein relativ authentisches Bild, wie man sich heutzutage Teenager irgendwie vorstellt, oder? Also die Sprache mag für manche vielleicht ein bisschen aufgesetzt wirken, aber ich fand so im Großen und Ganzen, wie die sich untereinander kommunizieren und wie die auch die SMS sich schreiben, die Messages und so, das fand ich irgendwie schon sehr stimmig in sich, so in diese College-Atmosphäre irgendwie abzutauchen.
Ja, manchmal ist es halt noch so, wie sich halt erwachsene Teenager vorstellen, Also zwischendurch sitze ich da schon und denke so, okay, so würden sich die Leute jetzt vielleicht nicht unterhalten.
Aber weiß man's?
Oder alle, und alle würden wahrscheinlich nicht schöne Gitarrenmusik hören. Also zwischendurch ist es schon ein bisschen
übertrieben. Ich glaube, jetzt weiß ich auch, warum du dieses Spiel so magst, Manu, weil man da ungestraft Indie-Rock hören darf, oder? Ja. Du kannst ja immer sagen, ja, also es ist ja nur Recherche für Podcasts, würde
stimmt,
ich ja sonst nie so hören. Was mir nämlich gleich am Anfang aufgefallen ist, das Spiel hat Musik von José González. Mein Spanisch ist nicht ganz so gut. Woher kennt man den als Videospieler?
José González?
Ja.
Weiß nicht.
Okay, ihr seid alle raus. Red Dead Redemption natürlich.
Ach so.
Also das heißt, das beste, also das anerkanntermaßen beste Videospiel aller Zeiten hat Musik von dem und deswegen ist Life is Strange das zweitbeste Videospiel aller Zeiten, weil es auch Musik von dem hat. Nee, ich finde aber tatsächlich, dass, da wirst du mir zustimmen, da würde jetzt so fette Hip-Hop-Banger-Beats würden da jetzt irgendwie nicht dazu passen, sondern die Musik ist schon bei Life is Strange, obwohl sie vielleicht nicht deinen Geschmack trifft, Manu.
Die trifft total meinen Geschmack. Ich mag Gitarrenmucke ja nachweislich nicht so, wenn ich sie nur hören muss, aber so Indie-Rock, gerade in dem Zach Braff-artigen Indie-Film-Inszenierung finde ich, sieht sowas von super stimmig, wenn dann da die Sonne untergeht und dann sitzt man da auf dem College-Campus und schaut da raus und da würde eine andere Musik ehrlich gesagt so gar nicht passen, das wäre ein komplett anderes Spiel. Ja.
Ja.
Finde ich super, super stimmig.
Ich habe mir die Playlist auch bei Spotify geholt, ich höre die zwischendurch mal und die ist halt einfach super, also kann ich nur empfehlen. Aber ich mag auch Gitarrenmusik, wahrscheinlich
nicht. Lass uns doch mal über so ein paar Entscheidungen reden, weil wir haben, Full Disclosure, wir haben Keys bekommen Life is Strange von Square Enix. Und bei dem Key, der verschickt wurde, war so ein Zettel mit dabei mit, dieses PDF könnt ihr euch hier runterladen, aber dann bitte, wir empfehlen das erst nach dem Durchspielen zu lesen, weil da wird dann sehr viel auch erklärt, welche Entscheidungen wie ausgehen können und so. Und das fand ich ganz interessant. Habt ihr euch das da mal durchgelesen danach?
Nee. Ich hab's noch nicht durchgelesen.
Manu, du?
Auch nicht. Ich hab's mal reingeguckt, aber ich wollte mir diese kleine Magie dann doch nicht so ganz nehmen. So,
okay.
Das so als Gitter anzugucken. Ja.
Okay, aber ich habe es dann tatsächlich mal irgendwie mal angeschaut und fand es eigentlich ganz interessant. Deswegen lasst uns doch mal über so ein paar entscheidende Story-Sachen jetzt aus Episode 2 reden. Also eine der wichtigsten Sachen fand ich am Anfang war diese Party, auf der Kate, ein weiteres Mädchen, also die wohnt auf dem gleichen Flur wie du in dem Dormitory?
Wohnheim.
Schlafsaal.
Wohnheim, genau. Ja. Und sie ist ja sehr christlich, die hat halt so ein bisschen so dieses Mauerblümchen-Image und die wurde diese komischen Vortex-Club-Partys, die ja schon in der ersten Episode immer angedeutet werden, aber sehr mysteriös sind, da ist sie offenbar hingegangen und ich habe das so verstanden, dass sie dort offenbar, oder zumindest wird das so angedeutet, ob es wirklich so passiert, das weiß man nicht, sie wurde dort offenbar unter Drogen gesetzt, es wird dann auch so eine Vergewaltigung irgendwie angedeutet, also sie hat da irgendwie so K.O.-Tropfen bekommen, es wurde ein Video von ihr gedreht und dieses Video ist im Internet.
Ja, oder ein wildes Rumgeknutsche oder irgendwas, also irgendwas, was so jugendfrei aber noch ist, dass es eben viral gegangen ist und alle aus dem College das gesehen haben.
Genau, und dann kannst du eben entscheiden, wie du da vorgehst. Lisa, was hast du da gemacht? Was hast du Kate geraten?
Ich habe ihr gesagt, sie soll zur Polizei gehen.
Yeah, weil Team Police.
ja, weil ich weiß nicht, ich finde es albern, nicht was anderes zu machen, weil ja, auch wenn es vielleicht nicht funktioniert oder die Leute sie nicht ernst nehmen, man muss es auf jeden Fall versuchen, weil irgendwie das, sich da irgendwie erstmal noch nach Beweisen zu suchen, finde ich total sinnlos. Also es ist halt einfach Aufgabe der Polizei, wenn sowas passiert, da hinterher zu gehen.
Ich war genau an der Stelle, für mich war das so eindeutig, zu dieser Polizei zu gehen, obwohl es das Spiel einem aber echt auch schwer macht, weil sie halt sagt, es wurde ja vorher auch etabliert. Also ich habe zum Beispiel auch diesen Nathan beim Rektor verpetzt, dass der eine Knarre dabei hat und wurde dafür halt total angeschissen und habe sogar eine Mail bekommen von seinem Vater, dass er mich jetzt irgendwie mit dem Anwalt droht, wenn ich irgendwie weiter so Sachen behaupten würde. Und immer wieder haben mich Leute darauf angesprochen und ich habe jetzt als Max quasi das Image, wilde Geschichten zu erzählen. Und das macht einem das Spiel ja absichtlich so, dass man halt da auch überlegt, gehe ich jetzt zur Polizei, weil es hat wahrscheinlich, wenn es um die Nathan Prescott-Familie geht, sowieso keinen Wert. Aber ich reg mich immer tierisch auf in Filmen oder so, wenn Leute bei so Verbrechen irgendwie versuchen, selber Beweise zu finden. Ich denke mir dann immer so, nein, ihr könnt es doch trotzdem machen, aber gibt's doch wenigstens irgendwie offiziell auf, sonst habt ihr nachher ein Problem. Deswegen war das für mich total logisch, da zur Polizei zu gehen, auch wenn mir klar war, dass das Spiel wahrscheinlich nicht diesen einfachen Weg gehen wird, dass das was bringt.
Ja, ich bin ja auch großer Law and Order Fan und da ist es ja auch immer dasselbe Problem. Und ich sitze immer vom Fernseher und denke, jetzt geh doch einfach zur Polizei. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nichts passiert, aber wenigstens hast du es versucht.
Ja. Dies sind ihre Geschichten, oder wie heißt es immer bei Law and Order? Ja.
Genau.
Okay, ja, ich habe tatsächlich gesagt, sie soll nicht zur Polizei gehen, weil ich irgendwie der Meinung war, naja, wer ist denn die Polizei? Die Polizei ist doch in erster Instanz wahrscheinlich mal dieser Wachmann. Und mit dem ist sie ja schon in Episode 1 aneinander geraten. Also da war so dieses, okay, wenn du jetzt zur Polizei gehst, sprich wahrscheinlich mit diesem Wachmann dann sprichst, dann wird das nicht viel bringen, weil der wird dir nicht glauben, mit dem stehst du eh auf Kriegsfuß und da war ich tatsächlich der Meinung, dass die Wahl zu sagen, ich gehe jetzt selber Hinweise suchen und wenn ich wirklich handfeste Beweise habe, dann kann ich die auf den Tisch legen und dann ist es auch unrückbar, dass sie da irgendwelche Drogen bekommen hat, schien mir da irgendwie logischer, aber
dass Kate wirklich auch da aktiv mitgemacht hat, das habe ich irgendwie ausgeschlossen. Also da war der Charakter nicht so angelegt, fand ich. Also es wirkte sehr, sehr glaubwürdig, dass dieses sehr christliche, religiöse Mädchen da nicht einfach sich zulaufen lässt, Weil es steht ja auch noch zur Debatte. Also es gibt ja keine Beweise. Man konnte das Video auch nirgends angucken. Gell? Ich habe dann auch mal die Internetadresse, die man auf dem in der Duschszene schreibt ja die Nicole, wie heißt sie?
Victoria.
Victoria schreibt ja diese Internetadresse katesvideo.com oder sowas auf diesen Spiegel und dann bin ich an Rechner und habe den wirklich mal eingegeben, die Adresse.
In echt oder im Spiegel?
Ja, in echt, ja.
Ach so.
Und da kommt dann auch diese Webseite und dann ist aber dieses YouTube-Bildchen, das Video wurde vom Benutzer heruntergenommen.
Echt? Es gibt sogar die Webseite in echt?
Ja, ja, klar. Ist ja auch cool. Logisch. Also da steht, da steht dann unten Copyright Square Enix 2015 und so weiter. Also man erkennt schon, dass es zu dem Spiel dazugehört, aber es ist wie so eine Standard-WordPress-Seite. Aufgemacht, wie halt, als wenn diese Charaktere wirklich die Seite aufgemacht haben. Ist aber alles komplett. Das ist ja fast wie so ein
Alternate Reality Game dann.
Total cool. Ja,
du dann noch weiter
hinweisen. Wenn ich auf die Idee gekommen, die URL einfach mal einzugeben.
Ja, weil ich wollte halt wissen, wie ist dieses Video? Ich wollte halt einschätzen.
Ja, klar, Manu, ne?
Ich wollte halt einschätzen, ob Kate da aktiv mitgemacht hat oder ob sie Drogen verabreicht bekommen hat oder ob sie einfach nur sturzbetrunken war. Und diese Beweisführung konnte ich aber nicht durchführen. Im Spiel hat man keine Möglichkeit, dieses Video zu gucken. Deswegen fand ich es ein bisschen schwierig abzuschätzen, ob sie da jetzt wirklich aktiv beigemacht hat. Aber ich habe ihr jetzt einfach geglaubt, dass sie da irgendwie gedrogt wurde. Wobei ich einfach noch nicht weiß, was das Motiv ist von Nathan.
Also das hat mich komischerweise überhaupt nicht interessiert, weil ich fand das Video eigentlich völlig irrelevant, was man da sehen kann oder was nicht. Weil allein die Tatsache, dass das gefilmt wurde, ins Internet gestellt wurde, fand ich schon nicht in Ordnung. Und dann war mir eigentlich, also völlig egal.
Ja, es ist halt auch so wieder so ein doppelter Standard. Ich meine, die anderen Mädels in der Uni reden die ganze Zeit darum, an wen die gerade dran sind und dass der Lehrer so süß ist und dass sie da unbedingt dabei wollen. Und wenn jetzt das eine Mädchen einfach mal durchdreht, ist es gleich irgendwie Grund zu lästern. Das hat mich auch super aufgeregt, dass es halt so ein doppelter Standard ist bei den
Ja, und bei Teenagern. Der einen findet man ja auch irgendwie die College-Jacke von dem Freund, der da offenbar immer übernachtet, was ja nach Statuten dieses Schlafgemächs, nee, ich kann das Wort mir nicht mehr.
Wohnheims
ja nicht erlaubt ist und so. Mhm. Und da könnte man jetzt da zum Beispiel auch sagen, okay, die könnte man jetzt auch verpetzen oder sowas, weil man da irgendwie Beweise gefunden hat, dass der Freund von der bei der immer übernachtet und so. Aber
Na, auf jeden Fall habe ich diesen Nathan ziemlich auf dem Kieker, weil der einen ja auch, also mich zumindest durch meine Entscheidungen auch, der hat meinen besten Freund da verprügelt und er hat mit dem Anwalt gedroht und hat eine Knarre. Von daher habe ich den schon sehr, sehr im Visier und deswegen war für mich klar, wir müssen die Polizei einschalten und trotzdem gucken, was da irgendwie ist. Habt ihr euch in dem Zimmer noch ein bisschen umgeguckt? Das ist ja nicht ganz unwichtig. Also was so ein bisschen bricht mit der Immersion bei dem Spiel, finde ich, dass man trotzdem so dieses Adventure-Problem hat, dass Max halt einfach eine wahnsinnig neugierige Schnüfflerin ist. Also in der ersten Episode geht's ja so weit, dass man diesen Schwangerschaftstest dann wirklich aufhebt und anguckt und so, huch, was ist denn da los? Man geht einfach in andere Zimmer, druckt irgendwelche E-Mails aus. Anscheinend hat in diesem Wohnheim keiner Passwörter auf den Rechnern.
Auch ja, ich war auch die ganze Zeit irgendwelche Facebook-Seiten von den anderen an.
Auch kein gutes Vorbild für die Jugend. Ein jugendgefährdendes Spiel. Keine Passwörter gesetzt. Also Max ist da ja schon sehr, 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 sehr neugierig und ich heb dann da immer irgendwelche Postkarten auf, die Kate irgendwie gekriegt hat von ihrem Vater und liest sie durch. Ist aber auch nicht ganz unwichtig. Also wenn man sehr wenig so sich anguckt in diesem Spiel, dann fallen einem manche Entscheidungen auch schon deutlich schwerer. Gerade am Ende vom Spiel kommt es ja sehr zum Tragen. Also man muss schon wirklich sehr sorgfältig durch diese Welt gucken und laufen und lesen.
Ja. Schrottplatz war der nächste große Aspekt für mich und da kommt nochmal dieses, was ich schon gesagt habe, zum Tragen. Keine der Entscheidungen fühlt sich irgendwie gut oder richtig an. Es ist nämlich so, dass Chloe und Max auf diesen Schrottplatz gehen und dann musst du so Flaschen einsammeln und daran will Chloe irgendwie testen, ob du wirklich die Zeit quasi die Zukunft sehen kannst. Sie sagt es immer so, als ob du die Zukunft sehen kannst, aber du kannst sie ja im Prinzip nur, du erlebst sie und kannst dann zurückspulen. Mhm. Und dann sagt sie halt, ja, okay, ich schieße jetzt auf diese Flaschen und du weißt ja, wohin ich schieße. Also ob ich zum Beispiel zu hoch, zu niedrig oder rechts oder links davon ziele. Und dann sagst du mir, wie ich meinen Schuss korrigieren soll. Und wenn ich die dann alle treffe, dann ist das für mich der Beweis, dass du wirklich die Zukunft hast sehen können.
Das fand ich ein bisschen komisch als Argument. Also das fand ich mit dieser Schlüsselszene, mit der Szene im Restaurant, mit dem er sagt mir, ich weiß selber gerade nicht genau, wie viel Geld ich in der Tasche habe und wie mein Schlüsselanhänger und mein Parkingticket und wie viel Uhr das ausgestellt wurde. Das fand ich eigentlich eine viel logischere Variante von diesem Beweis mir mal, dass du diese Fähigkeit hast.
Ja, und halt dieses wirklich mit so, okay, als nächstes wird der Polizist einen Anruf bekommen und dann wird der Kollege von ihm einfach losfahren und dann wird der Trucker da vorne seine Kaffeetasse runterwerfen.
Das war großartig, oder? Ja. Also das fand ich richtig, richtig gut, obwohl es so eine banale Situation war. Vorspulen, gucken, was steht auf dem Zettel zurück. Hatte ja so fast schon was von so einem Minispiel, aber ich finde, das war toll in die Geschichte eingebettet, weil man würde doch genau solche Spielereien dann erstmal machen, bevor man sowas glaubt. Fand ich total nett und auch die Atmosphäre in diesem Diner, wie sich das dann so entwickelt und dann kannst du wirklich voraussagen, dass da jetzt gleich eine Kakerlake über die Jukebox läuft, fand ich echt cool gemacht.
Ja.
Und deswegen fand ich die Szene mit den Flaschen irgendwie total blöd. Also ich fand die Atmosphäre zwar ganz gut mit ihrem Geheimversteck, aber dieses Schießen auf die Flaschen, das hätte ich mir gespart irgendwie. Das fand ich irgendwie doof.
Ja, ich fand auch das Minispiel nervig, dass man erstmal die blöden Flaschen suchen musste, weil ich halt die letzte Flasche auch einfach nicht gefunden habe. Ich bin da tausendmal durch die Gegend gelaufen und halt gefühlt die ganze Zeit im Kreis, was wahrscheinlich auch passiert ist, aber ich fand das halt nicht so, ich fand es aber nicht so stimmig. Ich hab's auch nicht verstanden, was mir dieser Hirsch jetzt sagen sollte oder diese Elchkuh, die da zwischendurch auch.
Das habe ich mich auch erst gefragt, aber sie macht ja ein Foto und wenn du dann im Fotoalbum guckst, ist dieses Reh nicht drauf. Auf dem Foto. Das war einfach nur nochmal so, das war nochmal so zum Unterstreichen, das ist wirklich nur eine Vision, die sie hat, aber stimmt schon. Dieses Flaschensammeln hätte man total abkürzen können und dieses Schießen da drauf habe ich auch nicht verstanden. Warum soll ich, was bringt, also, hä? Schieß ein bisschen weiter rechts, ich muss nochmal zurückspulen, um dir das zu sagen. Hat ja zum Glück dann auch nicht so lange gedauert,
Es hat sich so ein bisschen wie Zeitschinderei angefühlt. Ja. Irgendwie so, wir müssen jetzt noch ein bisschen das Spiel noch ein bisschen länger machen. Wir packen da jetzt einfach mal diese Elemente rein, damit ihr ein bisschen hin und her laufen könnt.
Was ich aber schön fand, fand ich zu sehen, dass sie da mit, wie heißt die entführt ist oder die verschwunden ist?
Rachel.
Mit Rachel, dass sie da eben so ihr Best Friends Forever Haus irgendwie gebaut hat mit diesen ganzen Kleinigkeiten, die da so rumliegen und es deutet so ja so ein paar Sachen an und dass sie sich irgendwie wirklich da so, dass sie da sehr große Verlustängste hat, wie du es gesagt hast, dass jetzt sowas wieder passiert und dass es jetzt schon das zweite Mal passiert ist. Das fand ich irgendwie sehr stimmungsbildend, da dieses Geheimversteck zu sehen.
Ja, du siehst halt überall im Spiel so Hinweise verteilt, wo interessante Handlungsaspekte noch sich draus ergeben könnten. Und das sind alles immer nur so Andeutungen. Und auch das mit dem Hirsch ist ja auch sowas, was irgendwie auf die Episode 1 zurückgreift, dass dieser Hirsch wohl offenbar irgendwie von Belang ist, was diesen Wirbelsturm angeht, der da irgendwie in 5 Tagen die Stadt treffen soll. Und also mittlerweile dürften es ja eigentlich nur noch 4 Tage sein, weil es ist ja, glaube ich, genau so, dass so, 5 Episoden und 5 Tage und so. Und also das ist ja schon irgendwie auch so ein bisschen in diese Meta-Handlung dann irgendwie eingebettet, dass du dann schon erkennst, okay, das scheint wohl alles dann auf das große Finale in Folge 5 hinauszulaufen. Was ich aber noch sagen wollte, ist zu dem, warum sich da keine Entscheidung gut anfühlt, ist, da kommt dann so ein Typ, der bedroht dann Max und Chloe, weil der offenbar, Chloe schuldet dem, glaube ich, Geld wegen irgendwelchen Drogengeschäften oder sowas. Und
sie hat sich Geld geliehen, um mit Rachel abzuhauen.
Ach so, ja, okay, aber irgendwie hat sie doch von dem auch irgendwie ihr Gras gekauft oder sowas, war doch da.
Ja, das auch.
Oder?
Das ist ihr Dealer, so wie ich das verstanden habe. Ja. Und sie hat sich Geld geliehen mit dem Vorsatz, mit Rachel die Stadt zu verlassen, die Scheißstadt zu verlassen und ihn dann quasi um das Geld zu prellen. Und jetzt will er sein Geld eben wieder zurückhaben.
Ja, genau. Und auf jeden Fall passiert es dann so, dass der mit einem Messer eben Chloe bedroht und du als Max hast die Waffe in der Hand und kannst dich dann eben entscheiden, ob du auf den schießt oder nicht. Und ich habe erst nicht geschossen. Und dann geht er halt hin, nimmt dir die Waffe weg und sagt halt so, ja, hier, die Waffe, die gehört jetzt mir und ich werde euch jetzt quasi beide auf dem Kieker haben und dann geht er.
Und ist ein Problem vor allem, weil der Nathan, weil das ja die Waffe vom Vater ist, vom Chloe, vom Stiefvater, die sie geklaut hat. Auch kein unwichtiges Detail wahrscheinlich später.
Genau. Und dann habe ich aber einfach zurückgespult und habe mal auf ihn geschossen oder beziehungsweise versucht, auf ihn zu schießen. Und dann macht die Waffe nur Klick und dann stellst du fest, ach so, die hat ja nur 5 Schuss gehabt. gehabt und wir haben auf fünf Flaschen geschossen und deswegen ist da nichts mehr drin. Und dann ist nämlich das Problem, dass er dann sagt so, ja hier Max, du hättest mich eiskalt abgeknallt und jetzt merke ich mir dein Gesicht und er nimmt dir dann, glaube ich, die Waffe nicht weg, also das heißt, du behältst die, aber du hast auf einmal, stehst du auch im, ja, auf der Abschussliste, sage ich jetzt mal, von diesem Drogendealer.
Er nimmt sie trotzdem noch.
Nee.
Er nimmt sie? Nee, ich glaube nicht.
Nee, er nimmt sie dir nur weg, wenn du nicht schießt. Wenn du nämlich schießt, dann sagt er, haha, ist ja eh keine Kugel drin, haha, lächerlich.
Aber ich dachte, er nimmt sie als Anzahlung fürs Geld. Nee, so habe ich es verstanden.
Ich habe nämlich auch gedacht, okay, das wird bestimmt in einer späteren Episode noch wichtig sein, ob ich eine Pistole habe oder nicht. Oder wer diese Pistole hat. Und beziehungsweise einen Revolver. Und deswegen habe ich mir schon. Ich habe das so verstanden, aber Lisa, du ja wohl auch, ne, dass er die Waffe dann nicht nimmt.
Nee, dass er dann dir quasi eine Drohung ausspricht und dir ganz deutlich klar macht, dass du einen neuen Feind hast, aber dir dann die Waffe halt quasi lässt.
Welche Entscheidung habt ihr denn gelassen? Also ich habe auch beide ausprobiert, aber ich dachte, nee, Max schießt nicht, das schafft sie nicht. Ich habe mich dann für das Nichtschießen entschieden, was Chloe ja erstmal sagt, wie, du hättest mich hier einfach stehen gelassen, aber dann eigentlich schon auch zugibt, dass es schon die richtigere Entscheidung war, dass sie auch nicht geschossen hätte oder so.
Echt? Ich habe nämlich dann geschossen, weil ich ja wusste, okay, der stirbt dann nicht, aber dann sagt Chloe so, ey, du bist ja eiskalt und so und ist dann voll begeistert davon, dass du so dich da für sie eingesetzt hast. Und weil du dann eben die Waffe behältst, habe ich mir gedacht, okay, das wird wahrscheinlich die bessere Entscheidung sein, wenn nicht dieser Typ eine Waffe hat und Chloe noch voll cool findet, was ich gemacht habe. Und deswegen habe ich mich für den Schuss, also für den vermeintlichen Schuss entschieden.
Das wird spannend in Zukunft,
ja.
Ich habe mich auch wirklich sehr schwer, mir ist es sehr schwer gefallen, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe die Entscheidung wirklich 3-4 Mal durchgespielt und ich habe mich dann aber auch dafür entschieden zu schießen. Einfach um die Waffe zu behalten auch. Und weil ich halt Chloe so oft vor den Kopf gestoßen habe, dachte ich, jetzt muss ich wenigstens mal ihren Grund geben, mich wieder cool zu finden.
Ja, und wenn Lisa und ich das so entschieden haben, ist das eindeutig die richtige Entscheidung.
Und das finde ich ist auch so ein Paradebeispiel, dass dieses eigentlich ja dieses Entmystifizierende von diesem Spiel im Vergleich zu Telltale, da spiele ich die ja immer einmal und dann ist auch gut. Ich will gar nicht wissen, was die anderen Entscheidungen wären. Und hier, wie Lisa gerade gesagt hat, ich habe stellenweise manche Entscheidungen 2-3 Mal ausprobiert, bevor ich mich richtig festgelegt habe. Und es nimmt dem Spiel aber gar nichts weg. Das bringt dem Spiel eine ganz andere Tiefe nochmal, finde ich, weil man eben, weil sie es eben auch geschafft haben, diese Entscheidungen nicht so schwarz-weiß zu lassen. Jeweils beide Entscheidungen haben positive wie negative Auswirkungen und du weißt aber nicht hundertprozentig, was es für Auswirkungen haben wird, aber du kannst für dich einfach so abwägen, okay, ich mache das jetzt aus dem und dem Grund, auch wenn ich das und das vielleicht in Kauf nehmen muss. Und das, finde ich, ist total gelungen bei solchen, bei dieser Entscheidung, finde ich, ist es ein Paradebeispiel, dass diese Art der Mechanik da auch eben eine Berechtigung hat und nicht dem Spiel irgendwas wegnimmt.
Nee, im Gegenteil. Und du weißt ja auch, selbst wenn du jede Entscheidung 3-mal durchgespielt hast, weißt du eigentlich trotzdem nicht, was sie auf lange Sicht für Implikationen und Storywendungen mit sich bringen wird. Also eine Entscheidung, die auf den ersten Blick vielleicht gut wirkt, weil man sagt, ja, natürlich habe ich die nicht erschossen oder ich habe es nicht mal versucht und ich bin ja der bessere Mensch, kann natürlich sein, dass sich die dann irgendwann später mal rächen wird für dich, Manu, ne? Weil dann der Drogendealer diese Waffe dann irgendwie hat und
keine Ahnung, wenn man, ich finde auch gut, dass die nicht immer sofort dann irgendwie in der nächsten Szene irgendwie was zu Auswirkungen haben, sondern zum Beispiel das Bild, ich habe mich in der ersten Episode, als wir in Hamburg waren, habe ich eingegriffen, als der Wachmann und Kate gesprochen haben und das rechnet einem Kate ja dann total hoch an. Und jetzt beim zweiten Durchgang, weil wir ja kein Safe-Game mitnehmen konnten, habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich mal das Beweisfoto, weil vielleicht bringt mir das irgendwie als Beweisfoto später was, wenn ich ihm dann irgendwas vorwerfen will. Und das macht wirklich einen großen Unterschied. Also Kate redet dauernd davon, weil du hast mir da nicht geholfen und du hast dich nur wieder an dich selber gedacht und du hast ein Beweisfoto gemacht. Also sie schaffen es auch wirklich gut, diese Entscheidungen dann an mehreren Stationen irgendwie wieder aufzugreifen und anzusprechen. Und ich habe bis jetzt nicht das Gefühl, dass das wie bei Telltale oft so ist, dass die Entscheidung, die du triffst, mal kurz einen Nebenumweg für dich macht und dann aber wieder schlussendlich zu dem gleichen Ergebnis dann am Ende kommt. Gerade mit diesem Beweisfoto, Kate spielt ja noch eine ganz zentrale Rolle jetzt dann am Ende, wo sowas auch total ins Gewicht fällt, wo du ihr wann geholfen hast, um überhaupt Sachen zu schaffen am Ende. Also Kate ist ja sehr betröppelt, nenne ich es jetzt mal, von diesem viralen Video, also die ist ja wirklich völlig am Boden zerstört und trifft dann für sich auch die Entscheidung, dann aufs Schulgebäude zu steigen, um sich umzubringen. Und bei dem Telltale-Spiel, ich bin davon ausgegangen, dass das jetzt einfach feststeht, dass hier ein Todesfall in dieses Spiel, in diese Spielgeschichte reingeschrieben wird, um einfach diese Dramatik irgendwie zu zeigen und dieses ganze Thema Mobbing und Leute so auszugrenzen, irgendwie anzusprechen. Und ich war dann relativ überrascht, dass man die ja wirklich auch retten kann. Also da hatte ich erst gar nicht damit gerechnet. Ich habe das dann gespielt und habe die ganze Zeit über Kate unterstützt und habe ihr geholfen und habe dann eine falsche Entscheidung wohl getroffen und dann ist sie vom Schulhaus gesprungen. Und dann geht das Spiel ja auch weiter. Du bist ja dann nicht Game Over oder so. Und Leute sprechen darüber und reden darüber. Und dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich es aber einfach nochmal. Das muss doch irgendwie auch vielleicht gehen. Und tatsächlich, du kannst Kate retten.
Natürlich, ich habe sie von Anfang gleich beim ersten Mal retten können.
Ja, ich habe den richtigen, ich habe den falschen Bibelspruch ausgewählt am Ende.
Lisa, wie war es bei dir?
Ich habe sie auch retten können, aber ich hatte das Gefühl, dass die Entscheidungen, die man da auf dem Dach selber getroffen hat, gar nicht so die richtigen Auswirkungen hatten, sondern dass halt, wie du dich vorher ihr gegenüber verhalten hast, viel wichtiger war.
Ja.
Irgendwie.
Wie gesagt, ich habe ja dieses Design-Dokument da gelesen und da steht nämlich drin, dass diese, was Manu angesprochen hat, also ob du ein Foto machst oder ob du einschreitest, wenn sie von dem Wachmann bedroht wird, das ist ein zentraler Punkt und ob du ans Handy gehst, wenn sie dich anruft. Also die Szene im Diner haben wir auch schon angesprochen. Und wenn du beides mal, also einmal Kate hilfst gegenüber dem Wachmann und wenn du ans Telefon gehst, das sind wohl die entscheidenden Punkte. Und dann musst du in Dialogen, glaube ich, wenn du da, kannst du dann 2-3 Mal die falsche Dialogoption auswählen und du wirst sie trotzdem retten können, weil dann sagt sie immer so, ja, stimmt, du bist ja auf jeden Fall immer für mich da gewesen und du bist ja auch ans Telefon gegangen und ähnliches und das rechnet sie dir sehr hoch an. Und ich glaube, der eigentliche Dialog ist dann gar nicht mehr so massiv wichtig.
Naja, wenn du halt gut beobachtet hast, also zum Beispiel, wenn du die Postkarte vom Vater gelesen hast, dann weißt du, dass sie ein besonderes Verhältnis zum Vater hat und nicht zu ihrer Mutter zum Beispiel. Ja. Also du musst schon einfach gut im Spiel aufpassen und das dann zu machen. Das mit dem Bibelspruch war dann bei mir schlussendlich, ich habe eben das Foto gemacht und bin aber ans Telefon und wusste das mit ihrem Vater und so weiter. Bei mir hat sich's dann im Endeffekt, musste es dann 2-mal spielen, weil du kannst an der Stelle ja nicht zurückspulen, weil sie so überlastet ist von diesem Zeiteinhalten, dass sie da hinkommt überhaupt zu Kate, dass ich dann wirklich den richtigen Bibelspruch am Ende auswählen musste. Da wusste ich aber keinen Anhaltspunkt. Also vielleicht steht es auch irgendwie in ihrem Zimmer, dass es ihr Lieblingsbibelspruch ist. Habe ich aber irgendwie nicht gesehen.
Ich bin über ihre Schwestern gegangen, weil ich habe in ihrem Zimmer ein Foto von ihren Schwestern gefunden und da wurde halt so kommentiert, so ja, sie scheint sehr glücklich mit ihren Schwestern zu sein und die scheinen ein sehr gutes Verhältnis zu haben. Mhm. Und ich bin dann wirklich so da hingegangen und meinte so, ja, denk an deine Schwestern. Du willst doch nicht, dass sie unglücklich sind. Und das hat sie dann schlussendlich vom Dach geholt, tatsächlich.
Cool.
Also wenn man sich so wirklich umschaut und so kleine Details findet und sich dann auch merkt, weil man konnte halt auch in der Dialogfunktion auswählen, ja, denk an deine Brüder, denk an deine Geschwister, denk an deine Schwestern.
Mhm.
Und wenn man da sich falsch entschieden hätte, wäre wahrscheinlich auch was schiefgegangen war.
Ich habe auch die Schwestern gewählt als Punkt, weil ich eben auch das Foto gesehen hatte und wusste, okay, das, und gerade jüngere Schwestern war ja auch immer so ein bisschen so, ja, die blicken doch auf zu dir und du willst ja nicht denen das irgendwie antun jetzt.
Aber interessant aber auch, dass es vielschichtig ist an der Stelle, ob man sie rettet oder nicht. Dass es nicht ein richtiger Klick nur ist an der Stelle. Fandet ihr das denn von der Tonalität irgendwie gut getroffen, so die Dialoge und auch das mit dem, dieses Gespräch mit Kate? Also ich fand es schon sehr dramatisch da auf diesem Dach. Das war jetzt irgendwie nicht, irgendwie banal oder so zu sagen, ich muss jetzt hier durch 3 Dialoge durchzuklicken. Ich fand es schon sehr aufregend, da das Gefühl, dass sie jetzt gleich da runterspringt. Also es hat mich irgendwie schon erwischt so. Als sie dann wirklich gesprungen ist auch, dachte ich so, oh, fuck.
Ja, man sieht sie ja, muss man dazu sagen, auf jeden Fall springen, weil du siehst, wie sie runterspringt und das sieht jeder, egal wie er sich vorher entschieden hat und dann kannst du ihm die Zeit zurückspulen und dich auf das Dach hochbeamen, also nicht hochbeamen, aber es wird dann halt quasi Zeit komplett eingefroren und du kannst dann aufs Dach hochlaufen und das heißt, man ist in dem Moment eigentlich schon total krass angespannt, weil man weiß, okay, sie springt auf jeden Fall und das ist so der normale Verlauf der Handlung, wie er jetzt gerade passiert ist und ich bin jetzt derjenige, der versuchen muss, das in die andere Richtung zu wenden. Also ich fand es auch sehr nervenaufreibend, da oben zu stehen und Lisa, du nicht?
Ja, ich überlege gerade noch, weil bei mir schwankt das ein bisschen, weil ich fand das eine sehr sehr coole Szene, sehr intensive Szene auch. Also ich hing da auch wirklich und habe versucht und war auch wirklich hinterher, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil ich wirklich nicht wollte, dass sie springt. Das war jetzt nicht so ein, och, ist mir eigentlich egal. Mal sehen, was passiert. Aber es war zwischendurch, also so zwischendurch habe ich mich halt dabei erwischt, wie ich dachte so, okay, das ist halt schon, jetzt kommt der Regen und man plädiert nochmal darauf, denk an deine Geschwister und man macht einen kleinen Schritt nach vorne und die meint, nein, geh weg. Also es war schon ein bisschen klischeegereihte zwischendurch. Also das ist halt das kleine Problem, was ich mit der Szene habe, weil man hat halt das Gefühl, man hat die halt schon in 1000 Büchern und 1000 Filmen schon mal gesehen, was natürlich die Dramatik keinen Abbruch tut. Also ich fand das schon eine gut geschriebene Szene, aber halt jetzt auch nicht besonders neu, sag ich mal.
Ja, was mir da halt aufgefallen ist, und wir können ja mal ganz kurz zurückgreifen. Dom wollte eigentlich in dem Cast jetzt auch hier mitmachen und der ist ja eher ein Gegner dieses Spiels oder hat da sehr viel dran zu kritisieren und der ist aber kurzfristig krank geworden, aber schöne Grüße an der Stelle. Und der kritisiert ja auch in seinem Test, dass man irgendwie sich zu viel mit so Nebenschauplätzen aufhält und dass man irgendwie zu viel belanglose Nebendialoge hat, die auch nicht besonders gut geschrieben werden und so. Und das kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen, weil gerade dieser Selbstmordversuch von Kate ist für mich so ein Beispiel für, ja, okay, wenn ich die jetzt einfach nur irgendwie mal kurz kennengelernt hätte, dann wäre es mir fast egal, ob sie da runterspringt, sag ich jetzt mal böse ausgedrückt und sehr zynisch. Aber dadurch, dass ich auch vorher mit ihr mal irgendwie belanglose Dialoge geführt habe und auch mal mit ihr über Nebensächliches geredet habe und mir auch mal Zeit genommen habe, einfach in ihrem Zimmer rumzusitzen und mit ihr ein bisschen zu plaudern, habe ich auf einmal viel, viel mehr Beziehung zu diesem Charakter und auf einmal ist es mir extrem wichtig, dass sie da nicht runterspringt. Und ich weiß halt, oh, die hat irgendwie Geschwister und vielleicht ist sie auch nicht so ganz zufrieden mit ihren Eltern, mit dem Druck, den die Eltern aufbauen, weil man findet ja zum Beispiel, glaube ich, auch eine E-Mail oder eine SMS oder einen Brief von denen mit so, ja, wir haben dieses Video im Internet gesehen und das wird ein Nachspiel haben, junge Frau oder irgendwie sowas.
Und sie hat Angst, aus der Kirche ausgeschmissen zu werden und genau, das Ansehen ihrer Eltern zu verlieren.
Und das mag alles im Vorfeld belanglos wirken und also als ob man da irgendwie Zeit für Nebensächlichkeiten verschwenden würde, aber ich finde, in diesem Moment ist das alles wichtig, weil man auf einmal mit total viel seelisch Ballast in diese Szene reingeht, sage ich jetzt mal, und voll viel über Kate weiß. Also das kam eben
sogar
nicht.
Spielt sogar eine Rolle, ob du diese Whiteboards, also diese Tafeln, wo man was draufschreiben kann, vor ihrem Zimmer, ob du die quasi wegwischt und sie quasi damit ein bisschen schützt vor dieser Mobberei. Das finde ich total, total schön, dass diese kleinen Gesten irgendwie in diesem Spiel auch zum Tragen kommen.
Obwohl mir das gar nicht am Anfang auf, also man neigt auch dazu, Dinge zu übersehen, was ja auch eigentlich ganz cool ist, weil ich habe zum Beispiel in der ersten Episode überhaupt nicht mitbekommen, dass man das Whiteboard, dass man das löschen kann. Das habe ich ja erst gelesen, nachdem dieses Entscheidungstafel am Ende der ersten Episode, da stand halt, du hast das Whiteboard nicht sauber gemacht. Ich so, hä, ich hätte Whiteboard sauber machen können? Halt, Moment.
Da steht dann so, halt, Will Bang for Jesus oder sowas steht dann da
zum Beispiel drauf. Und ich habe das dann halt in der zweiten Episode weggemacht, aber ja, ich mag das Entschleunigte gerade auch sehr gerne, weil das ist halt auch irgendwie so gerade das, was das Spiel von den Telltale Games abhebt, weil Telltale setzt halt viel auf Zeitdruck, viel auf, oh mein Gott, was könnte passieren und ich muss mich jetzt schnell entscheiden und das ist ja in diesem Spiel fast gar nicht, also es gibt ja keinen Countdown für Entscheidungen, soweit ich das sehen kann, du hast ja wirklich alle Zeit der Welt und das macht es halt gerade angenehm, weil man halt auch wirklich Zeit hat, die Welt zu entdecken und auch mit den Charakteren mal wieder verschiedene Dialoge ausprobieren kann oder sich auch einfach mal in den Zimmern umsehen kann und halt auch diese Kleinigkeiten entdecken kann, die scheinbar wirklich wichtig sind für den weiteren Verlauf.
Genau, also
weil
gerade
hätte
dieses...
Man nicht gewusst,
dieses
hätte man nicht gewusst, dass sie Geschwister hat, die sie so liebt, hätte man sie nicht vom Dach kriegen können.
Absolut, das wäre genau das mit dem so, okay, dieses Foto, was man anschaut mit den Geschwistern, mag halt im ersten Moment völlig überflüssig und banal wirken und wie so, ja, haben sie halt noch irgendwie so einen kleinen, netten Zusatzding da irgendwie in diesem Zimmer mit verstreut, dass man das angucken kann. Aber dieses Foto wird dann, wie du richtig sagst, auf einmal in dieser Szene auf dem Dach extrem wichtig und ist halt so mit einer der wichtigsten Punkte, der dafür sorgt, dass du die überreden kannst, dann doch nicht zu springen.
Und was ich auch mag, dass es, ich meine, es deutet sich zwar so eine so eine Katastrophe an, die die Stadt bedroht, aber trotzdem ist halt noch Zeit für Alltag, für Schulalltag und für leise Gespräche oder eben, um mit dem Freund darüber zu reden, welche Science-Fiction-Filme wichtig sind. Und das finde ich ist so super schön, weil das Videospiele so selten haben. In Videospielen geht es immer irgendwie um Gigantomanie, ja, und irgendwie um Weltretten oder man hätte aus diesem Spiel jetzt ja auch sofort sowas machen können, wie diese TV-Serie Heroes zum Beispiel, ja, dass ein Schoolgirl irgendwie ein Schulmädchen eine Superfähigkeit auf einmal bekommt und dann halt auf einmal denkt, jetzt muss ich die Welt damit retten. Und das wird jetzt vielleicht in den nächsten Episoden vielleicht auch verstärkt werden, dass sie irgendwie die Welt retten muss. Aber dann wird es aus der Motivation heraus geschehen, dass sie die Menschen retten möchte, die ihr was bedeuten. Und nicht einfach nur, weil sie jetzt eine tolle Superfähigkeit hat, wird sie zum Superhelden. Und das gefällt mir hier so besonders gut, im Gegensatz zum Beispiel zur zweiten Season von The Walking Dead von Telltale, wo man als kleines Mädchen ständig irgendwelche Entscheidungen von Tragweite für eine ganze Gruppe von Erwachsenen treffen muss, ist es hier das komplette Gegenteil. Man trifft eigentlich nur Entscheidungen, die man irgendwie so in für sich selber irgendwie trifft, um da irgendwie gut durch den Schulalltag zu kommen. Und das finde ich macht den großen Unterschied aus, warum das ganze Spiel so gut für mich funktioniert, weil es halt so eine entschleunigte, ruhige Atmosphäre schafft, die sich auch Zeit lässt, einfach so Sachen zu etablieren.
Ich muss aber sagen, wenn ich den Vergleich mit Episode 1 ziehe, fand ich Episode 2 jetzt schon schwächer. Das liegt aber wahrscheinlich auch einfach daran, dass Episode 1 halt gleich mal auch so extrem viel Andeutungen gemacht haben über die Meta-Handlungen und so dieses, oh, da kommt die Katastrophe und sie hat irgendwelche Visionen. Und in Episode 2, finde ich, hat man schon gemerkt, okay, diese ganze überbordende Handlung, also das, was da am Ende dann irgendwie ansteht, das haben sie jetzt erstmal so erzählerisch auf die Seite gelegt und haben sich so ein bisschen mit so Nebensachen aufgehalten und also man merkt, es kam mir halt, ich muss immer den Vergleich mit irgendeiner TV-Serie ziehen, wo man halt sagt, okay, da wird halt am Anfang groß was aufgemacht, dass man denkt, wow, krass, was alles noch passiert in der Staffel. Und zwischendrin gibt's dann aber immer so ein paar Episoden, wo sie dann irgendwelche Nebenhandlungen aufmachen, damit sie sich halt so ein bisschen erzählerisch Zeit kaufen können. Also hier hatte ich dann schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl, okay, da passiert relativ wenig, was jetzt nochmal für die Handlung wichtig wäre.
Ja,
das ist auch nicht fast das Einzige, was mich stört.
Okay. Ja. Warum fandest du es nicht schlimm, also Manu?
Weil mich das mehr interessiert hat, die Menschen kennenzulernen, als jetzt, warum dieser Orkan da kommt. Ich hab das Gefühl, das wird sowieso noch eine Riesenrolle spielen und am Ende von dieser zweiten Episode kommt ja dann auch noch eine unerwartete Sonnenfinsternis, sehr passend zeitgleich zu unserer hier in Deutschland übrigens. und das spricht ja schon Bände, also eine Zeitfinsternis, die irgendwie nicht in den Medien irgendwie vorher angekündigt wurde, kann ja nur zu einer nahenden Katastrophe führen und Weltuntergangsstimmung verbreiten. Und trotzdem sitzen die aber da und unterhalten sich und freuen sich irgendwie, dass sie irgendwie Teenager sind. Also ich fand die ganze Geschichte mit Kate und mit Chloe und dann eben auch diese Schlusssequenz beim Rektor, das hat mich mehr interessiert, was da jetzt gerade passiert und was da los ist und welcher Charakter welche Motivation hat. Deswegen fand ich die Episode 2 insgesamt stimmiger als die erste Episode, weil da mehr Fleisch an die Charaktere gekommen ist. Aber ja, du hast recht, deutlich weniger an die Rahmenhandlung. Aber ich bin relativ sicher, dass das irgendwie in der vierten und fünften Episode dann hauptsächlich darum gehen wird. Deswegen fand ich das jetzt nicht schlimm, da das jetzt irgendwie noch ein bisschen außen vor zu stellen, weil man ja erstmal die Charaktere jetzt braucht, damit dieser Impact nachher irgendwie auch eine Bedeutung haben wird. Dass man da irgendwie einen Grund hat, sich um die Charaktere zu kümmern.
Was ich aber immer auch schon Episode 1 sehr gut fand, war diese Endmontage, die man am Ende nochmal sieht. Also was man ja auch aus TV-Serien kennt, dass man im Prinzip Musik hört und dann sieht man irgendwie jeden Charakter nochmal, was der gerade macht. Es werden sogar kleine Handlungen und Andeutungen noch weitergeführt. Man sieht dann zum Beispiel, dass der Wachmann sich irgendwie bei seiner Ehefrau entschuldigt und so Zeugs. Also das heißt, das finde ich, hat mir immer noch mal ganz schön so den Abschluss gegeben, so, okay, jetzt weiß ich, was alles noch mal wichtig sein wird und was da so weitergegangen ist und jetzt bin ich dann irgendwie auch schon wieder in Vorfreude auf Episode 2. Das hat mir sehr gut gefallen. 3, Entschuldigung, ja. Und der nach dem Abspann kommt ja noch mal so ein Mini-Teaser auf Episode 3 und ganz da war kurz, ich dann schon wieder so, boah, krass, das schaut ja hammerhart aus, was da jetzt kommt.
Lisa, wie hast du denn...
Irgendwas in der Schule ist da, ne?
Ja, nur, ich habe nur so Spinte gesehen irgendwie, gell?
Ja.
Werden irgendwas irgendwie verfolgt, ja.
Genau, und ja, und es scheint ja auch in diesem, ob das dann Sturm oder ob da irgendwelche Monster, also es war irgendwie nicht so ganz klar, aber es war auf jeden Fall ein Teaser, der Lust auf mehr macht.
Ja, ich fand den, ja, auf jeden Fall. Lisa, da war mir zu wenig dran, um zu sagen, was das jetzt war. Lisa, wie hast du dich denn bei der Rektorszene entschieden? Die ist ja auch noch sehr, sehr entscheidend und prägend, glaube ich, für die Zukunft. Man sitzt da ja beim Rektor und wird entweder gelobt, dass man jetzt der Held der Schule ist, also die Heldin der Schule ist, weil man Kate gerettet hat, oder eben es wird darüber geredet, ich habe mir das ja dann auch angeschaut, wenn sie stirbt, was für ein tragisches Ereignis es jetzt halt war und so weiter. Aber dann führt sich's wieder zusammen, da sind alle drei dabei. Also da sitzt der Nathan, dieser Schüler, der angeblich Kate verdrogt hat, wie sagt man da, Drogen eingeschleust,
unter Drogen gesetzt hat,
der diese Partys organisiert und die Knarre auf Chloe gerichtet hat. Dann ist da der Fotografenlehrer,
Mr. Jefferson,
der Kate zum Heulen gebracht hat, bevor sie aufs Dach ist. Und der David heißt er, glaube ich, genau. Der David, der Wachmann, der Stiefvater von Chloe. Und dann hat man ja die Wahl. Aber man hat nur eine Wahl, wen man jetzt quasi dafür anprangert, dass da irgendwas mit Kate passiert ist.
Genau. Also ich habe Nathan angeprangert. Natürlich. Weil erstens habe ich den sowieso auf den Kicker, weil ich finde den hart unsympathisch. Ich frage mich, warum. Und ich mag es halt nicht, wenn so reiche Kinder meinen, sie könnten halt sich alles leisten. Und da war es mir halt auch egal, dass sein Vater mir vorgedroht hat und dass er die Schule verklagen will. Es ist wahrscheinlich nicht es wird wahrscheinlich noch Konsequenzen haben, dass ich ihn da angeprangert habe, aber wahrscheinlich auch keine unangenehmen, weil ich bin in dem Spiel ziemlich gut da drin, mir Feinde zu machen, habe ich das Gefühl. Und er ist halt quasi Platz 1. Und aber ich hatte halt bei den anderen beiden, ich habe mir die Entscheidung auch angeguckt, was passiert, wenn ich die anderen quasi an den Pranger stelle. Und bei Mr. Jefferson, der hätte es wahrscheinlich am wenigsten Konsequenzen für einen selber, aber für ihn relativ viele. Und ich finde ihn doch recht sympathisch und wollte ihm dann nicht irgendwie den schwarzen Peter zuschieben.
Ich wüsste auch nicht, warum, ehrlich gesagt. Das war ein bisschen zu hanebüchen.
Ja, weil irgendwie er nicht auf sie eingegangen ist, weil er irgendein Telefonat hat. Keine Ahnung. Irgendwas ist mit diesem Jefferson auch.
Aber es wurde noch nicht genug angedeutet, um ihn da anzuprangern, fand ich. Ja.
Genau.
Und David,
bei David war halt wieder diese Frage so. Also er ist ja nicht so schwarz-weiß, wie man es vielleicht am Anfang denkt. Und ich weiß auch nicht, ob es dann unfair gewesen wäre, ihm das die Schuld dafür zu geben.
Daniel?
Da war ich.
Ich habe mir alle drei angeschaut und habe mich dann aber im Endeffekt auch dazu entschieden, den Nathan zu belasten und eigentlich auch aus ähnlichen Gründen wie ihr. Den Lehrer fand ich bisher einfach zu positiv, als dass man dem jetzt irgendwie die Schuld dafür geben könnte, dass da irgendwas Schlechtes passiert ist. Und der wird da auch zu hart bestraft, finde ich, weil dann gleich so, ja, und der darf dann nicht zu diesem Fotowettbewerb nach New York fahren oder wo er da hin soll und darf da nicht mitmachen. Und das trifft ihn, glaube ich, ziemlich hart. Und da habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich nicht wert. Den Nathan habe ich, wie gesagt, auch auf dem Kieker und dem, finde ich, kann man gar nicht genug irgendwie anhängen, dass er mal einen Schuss vor den Bug bekommt. Und mir ging es ja echt wie Lisa, dass ich auch gesagt habe, dieser Wachmann ist mir eigentlich komischerweise in der Episode fast am sympathischsten, aber deutlich sympathischer geworden.
Wo nimmt der das eigentlich her? Es interessiert mich jetzt, ich finde den voll den Assi.
Aber warum? Weil du siehst ja auch, okay, der war im Krieg, der hat offenbar psychische Probleme, weil er mit dieser Kriegssache nicht klarkommt. Er kann sich nicht damit abfinden, dass er jetzt wieder im zivilen Leben ist.
Aber deswegen ist er trotzdem ein Arsch. Der überwacht seine Familie heimlich mit Videokameras. Der schlägt Chloe. Das geht halt
einfach überhaupt gar nicht. Ja, aber er hat sich doch danach dann irgendwie entschuldigt und ist auch zu seiner Frau hingegangen. aber er gibt ja zu, dass er einen Fehler gemacht hat.
Ja. Er macht Fehler, aber er macht sie halt nicht, um ein Arsch zu sein, habe ich das Gefühl. Also es hat halt irgendwie einen
Grund, halt ein Arsch,
warum er sie macht. Also er geht da ja nicht hin und geht zu Chloe und sagt, boah, ich finde dich so kacke, ich hau dir jetzt ins Gesicht. Sondern man hat ja das Gefühl, dass es ihm wirklich leid tut und dass er das auch irgendwie bereut. Aber sie halt ihm so unglaublich stark reizt, was natürlich keine Entschuldigung ist. Man schlägt niemanden.
Also ich finde,
der ist mir
super hart unsympathisch, dieser so ein autoritäres Arschloch, was meint, dass er jetzt irgendwie hier Law and Order irgendwie spielen muss in der Schule. ich hasse diesen Typen total, aber ich habe ihn noch nicht angeprangert. Ich habe jetzt auch eben beim zweiten Durchspielen der ersten Episode dieses Beweisfoto nur aus dem Grund gemacht, damit ich was gegen ihn in der Hand habe. Und ich habe ja auch schon rausgefunden, dass er eben diese Kameras hat und er will ja auch diese Schulsituation irgendwie noch viel mehr verschärfen und noch mehr überwachen. Von daher ist mir der überhaupt nicht sympathisch und ich sehe da überhaupt gar keine...
Sympathisch war auch vielleicht das falsche Wort.
Ich habe auch kein Mitleid mit ihm oder so.
Man hat gewisses Art von Verständnis.
Ja, aber das habe ich irgendwie nicht. Aber ich konnte ihn in dem Moment in der Rektorszene, fand ich die Situation mit, es ging ja um Kate und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass der David irgendwie ein Grund dafür ist, mit Kate irgendwie die aufs Dach getrieben zu haben oder in den Suizid zu treiben. Das Gefühl habe ich nicht, deswegen habe ich ihn da nicht angeprangert, sondern ich glaube, das lag hauptsächlich an Nathan und an dem Mobbing der Schüler und mit diesem viralen Video. Und deswegen habe ich David da außen vor gelassen, weil ich auch nicht weiß, was die diskutiert haben. Er hat sie zwar ein bisschen bedrängt, aber das könnte ja auch eine ganz anderen Grund haben. Er legt ja irgendwie Ordner an zu diesen ganzen Schülern und ich weiß noch nicht warum. Also ich weiß noch nicht, was seine Motivation ist und vielleicht stellt sich heraus, dass der irgendwie ein Vertrauenslehrer ist oder keine Ahnung. Weißt du, es kann ja alles noch kommen, dass er da irgendwie total sich um die Leute kümmert. Aber bis jetzt ist mir das noch nicht klar geworden. Deswegen musste ich eigentlich Nathan anprangern, auch wenn ich keine Beweise habe.
Es gibt ja auch eine Andeutung, dass er offenbar einen Ordner bei Rachel hat und das fand ich dann schon wieder irgendwie interessanter, weil man sich dann schon denkt, genau, okay, hat er vielleicht mit dem Verschwinden von Rachel was zu tun?
Ja.
Oder was weiß er darüber?
Ich glaube, er hat auch diesen Verfolgungswahn nicht, damit er die Schüler kontrollieren kann, sondern weil er sich wirklich auf eine ganz perverse Art und Weise sich über die Schüler sorgt und wirklich möchte, dass es denen gut geht. Ich glaube, wie heißt sie nochmal, das Mädchen? Dass die Rachel verschwunden ist, frisst, glaube ich, auch sehr arg an ihm.
Hm. Kann ich mir auch vorstellen. Genau, weil es unter seiner Aufsicht quasi passiert sein muss, ja.
Genau, und er will halt nicht, dass es jetzt nochmal passiert. Ja, gut gemeint ist nicht gut gemacht, aber es ist trotzdem irgendwie, der ist mir halt nicht komplett unverständlich, dieser Charakter. Also ich kann nachvollziehen, warum er bestimmte Sachen macht. Ob ich die jetzt gut finde oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber... Ja.
Also auf jeden Fall interessant.
Ich würde ihm jetzt keinen Böswillen unterstellen.
Nee. Habt ihr die Drogen auf eure Kappe genommen? Weil ich glaube, man kann an der Stelle auch von der Schule suspendiert werden, vom Rektor, wenn man David irgendwie anprangert. Und ich glaube, das haben wir in Hamburg kurz als Preview gesehen, wenn man David ankreidet, dass er Kate in den Suizid getrieben hat und aber die Drogen quasi von Chloe auf seine Kappe genommen hat, dann kann man, glaube ich, von der Schule verwiesen werden, oder? Daniel, hast du in dem Dokument da was gesehen?
Nee, ich überlege auch gerade, welche Drogen.
Ja, man kann doch
das in war in der Schrank ersten Episode, wo man sich im Schrank versteckt und wenn man dann rausgeht und Chloe quasi
unterstützt. Ah, das meint ihr. Ich dachte jetzt, bei dieser Verhandlung im Zimmer des Rektors kämen auch noch irgendwie Drogen zum Gespräch.
Ja, die kommen zum Gespräch, wenn du sie quasi als deine ausgegeben hast in dem Schrank.
Ach so, nee, habe ich. Bin ich im Schrank geblieben, glaube ich, ja. Nee. Aber man sieht allein schon durch die Tatsache, wie viel wir diskutieren und wie viel wir auch zurückgreifen wieder auf Aspekte, die in Episode 1 schon vorkamen, und Sachen, die man damals vielleicht auch irgendwie für gar nicht so wichtig hielt, weil man sich gedacht hat, ja, also ob ich jetzt da im Schrank bleibe oder nicht, ist eigentlich dann, vielleicht ist Chloe dann kurz verstimmt oder böse auf mich, aber das wird dann keine weitere Relevanz haben. Aber man sieht ja schon, dass wir in Betracht ziehen, dass das relevant haben könnte, dass dieses Spiel irgendwie erzählerisch doch viel mehr Tiefe hat, als es vielleicht auf den ersten Blick den Anschein hat.
Ja, sehr, sehr, sehr cool.
Ja, also das Einzige, was ich noch wieder kritisieren kann, ist, und da wirst du mich wieder irgendwie arrogant und undankbar, oder was du immer sagst, Manu, wenn ich sage, ich möchte nicht immer so lange warten zwischen einzelnen Episoden, sondern ich mag das immer lieber alles am Stück haben. Also 2 Monate waren es jetzt, glaube ich, wieder, ne, zwischen Episode 1 und...
Ja,
also,
aber da dachte ich auch so, die waren nämlich, als wir in Hamburg waren, haben sie nochmal richtig betont, wie wichtig ihnen das ist, dass es ein Abstand von 6 Wochen war es, glaube ich, rauskommt. Und dass sie wirklich alles dafür tun werden, dass es nicht verschieben wird und nicht so wie bei Telltale. Und dann hat sie es doch verschoben. Das war so ein bisschen so, na okay, hat scheinbar nicht so ganz funktioniert. Ja, aber
Borderlands 2 hat auch ewig gedauert jetzt. Also sie sind immer noch ein bisschen schneller als Telltale, muss man ihnen zugute halten. Aber klar, es könnten diese 6-Wochen-Rhythmus wäre schon super, wenn der bleiben könnte. weil es einfach zu schön ist, da drin zu bleiben, auch in dieser Welt.
Ja, ja, und mir geht es halt wirklich auch so, es gibt zwar so ein ganz kurzes Previously On, aber das ist mir fast ein bisschen zu kurz gewesen. Also ich habe echt gebraucht, da wieder reinzukommen. Klar, du kannst dann das Tagebuch von ihr lesen, wo du wirklich alles dann minutiös nochmal beschrieben hast. Aber gut, habe jetzt dann auch nicht irgendwie Lust, irgendwie 25 Tagebuchseiten zu
lesen. Dann hörst du dir halt unseren Podcast nochmal an in 6 Wochen.
Okay, ja, mache ich das.
Gut. Ja, wie du gesagt hast, Daniel, wir reden jetzt seit einer Stunde allein nur über die eine Episode, die man, glaube ich, in 2 Stunden spielen kann, weil einfach so viel passieren kann und man irgendwie zurückgreift und man kann spekulieren. Und also ich finde es ein richtig gelungene Form dieser diese Art von Geschichten erzählen. Ja, nicht serieller Geschichten. Ja, also halt das, was halt nur dieses Medium kann, nämlich so mit Zurückspulen, Ausprobieren, Sachen entdecken, in der Umgebung Sachen wahrnehmen oder auch nicht, das hat wieder Auswirkungen. Also ich finde es ein ganz, ganz tolles Beispiel, wie man eben Geschichten erzählen kann, die nicht linear sind, so direkt. Ja. Ihr wisst, was ich meine.
Ja, nee, voll. Also
interaktives halt Storytelling.
So, wir haben halt so verschiedene Interpretationen des Adventure-Genres gesehen. Also, ja. Keine Ahnung, wo haben wir es letztens gesagt? So das 3D-Adventure hier bei Sherlock Holmes, das letzte, war halt wieder eine ganz andere Interpretation, wo ein Adventure halt hingehen kann. Und ich finde, Life is Strange ist halt, spielerisch steckt da ja nicht viel drin. Das brauchen wir jetzt auch nicht irgendwie uns vormachen, sondern das spielerisch ist eigentlich alles relativ fad. Aber die spielen halt voll diese Macht des Erzählens aus. Und das ist aber eine ganz andere Interpretation des Adventure-Genres, aber auch eine ganz coole Interpretation.
Und ohne Quicktime-Events, auch ganz wichtig.
Ja, allein dafür.
Das geht auch ohne.
Das gibt auf jeden Fall dicke Pluspunkte.
Ja, definitiv.
Ja. Gut. Ich hoffe halt nur für die nächste Episode, dass die halt ein bisschen mehr die Rahmenhandlung vorantreiben, weil das ist halt etwas, was mich gerade so ein bisschen stört, dass es halt so gefühlt die Story nicht vorantreibt. Also ich will jetzt langsam mal wirklich wissen, was mit dieser Rachel Amber passiert ist und was es mit ihr auf sich hat.
Ja, aber ich befürchte, du wirst es bis zur 5. Episode nicht erfahren.
Verdammt.
Die Twin Peaks Anleihe.
Ja.
Vielleicht ist es auch so, dass es einfach wie eine gute Serie, es wird dann abgesetzt nach der 4. Episode. Dann gibt es vielleicht noch einen Film, der dann irgendwie das noch zu Ende bringt. Oder so, Firefly-mäßig, aber.
Aber es freut mich, dass Don't Not Games jetzt quasi so ihren Weg gefunden haben. Dass wir da noch einiges von sehen werden und es hoffentlich nicht nur bei diesen 5 Episoden bleibt. Und da weiter Geschichten erzählt werden, dass sie so ähnlichen Erfolg haben werden wie Telltale, dass da verschiedene Serien und verschiedene Stories irgendwie erzählt werden können in diesem Format.
Finde ich aber auch ganz krass mit dem Studio, ne? Also weil bei Telltale, gut, die haben ja schon immer diese Adventures gemacht. Mhm. Also das heißt, von denen war jetzt der Schritt zu dieser Telltale-Formel, wie sie ja mittlerweile heißt, war jetzt gar nicht so groß. Aber Don't Nod wurde ja irgendwie neu gegründet und dann haben sie ja erstmal was ganz anderes gemacht mit dem Remember Me. Und dann auf einmal zu sagen, ja gut, das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und jetzt machen wir das. Und gleich mal irgendwie so ein ganz anderes Genre zu gehen, eine ganz andere Art, also sowohl grafisch auch irgendwie zu wählen, irgendwie viel, viel künstlerischer. Also ich kann mir das nur schwer vorstellen, wie man ein Studio von einem Spiel aufs nächste so auf eine andere Linie bringen kann.
Ja, Wahnsinn, auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall ein großes Risiko eingegangen.
Ich hoffe, es zahlt sich aus.
Kauft dieses Spiel und genießt es.
Geht's raus.
Dann danke dir, Lisa, für diesen schönen Besuch hier zum Frühstück.
Gerne wieder.
Wir sehen uns bei der 3. Episode auf jeden Fall wieder. Und dann wünsche ich dir, ich kann es nicht, Micha, ich sage einfach tschüss. Tschüss, Daniel. Tschüss, liebe Hörer. Tschüss, Lisa. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.